Das Schwere leicht gesagt, der Podcast rund um Trauer am Arbeitsplatz. Wir sind das Ingenieurbüro Heinke Wedler, Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement. Erprobte Handlungsleitfäden für Ihre Führungskräfte im Trauerfall. Mein Name ist Stefan Hund. Und jetzt starten wir mit der heutigen Folge. Viele haben schon von der Notfallseelsorge oder von der PSNV, psychosozialen Notfallversorgung, gehört. Was ist das? Kommen die auch ins Unternehmen? Darum geht es heute. Und wenn Sie im Unternehmen sind, was machen Sie, wie lange bleiben Sie und wann gehen Sie wieder? Aber da kommt man ja drauf. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei Das Schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Und mein Name ist Stefan Hund und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Runde. Und ich begrüße ganz herzlich Heiko Schipper. Heiko Schipper, hallo, ist bei der Notfallseelsorge und das schon viele Jahre. Das wird er gleich nochmal vielleicht direkt was sagen. Und ich kann so viel sagen, er ist im Bereich Mannheim-Ludwigshafen, ist er Gemeindepfarrer, aber ehrenamtlich aktiv bei der Notfallseelsorge. Ja, lieber Heiko, ganz, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, hallo, freue mich, dass ich hier sein darf. Ja.
Wie kommt man eigentlich zur Notfallseelsorge? Kann man sich da bewerben?
Also ich bin ja schon relativ lange bei der Notfallseelsorge. Ich bin in den 90er Jahren bin ich dazugekommen. Da war die Notfallseelsorge noch in den Anfängen. Angefangen hat das hauptsächlich in der Pfalz, bei dem, als in Ramstein dieses große Unglück war, wo bei Flugschule oder Flieger ineinander geflogen sind und Menschen dabei zu Tode gekommen sind und verletzt wurden und man dann gemerkt hat, wir brauchen eigentlich mehr als nur Rettung, Polizei und Feuerwehr. Und da hat sich dann Notfallseelsorge gebildet und am Anfang war das so ein bisschen so, dass man in der Landeskirche natürlich dann gefragt hat, wer kann das machen, wer ist bereit dazu? Und da die Seelsorge mir schon immer sehr, sehr wichtig war, bin ich da sozusagen dazugekommen. Damals hat
man noch keine... Konntest du nicht Nein sagen, okay.
Genau, ich konnte nicht Nein sagen, mal wieder mein Sprachfehler, den ich da hatte. Ja, genau. Das war damals noch so, dass man in der Landeskirche gesagt hat, ein Pfarrer kann alles und die Notfallseelsorge, das machst du mal gerade noch so nebenbei, ohne Ausbildung, ohne alles. Das hat sich mittlerweile geändert. Wir haben also eine Ausbildung, die über mehrere Monate geht. Und es ist eigentlich auch so, dass es nicht unbedingt Pfarrer sein müssen. Im Gegenteil, wir haben im Moment mehr Laien als Hauptamt, also als Pfarrer. Also jeder, der sozusagen ein Interesse hat, kann so an der Notfallseelsorge, kann sich dafür mal interessieren, kann hingehen, kann ein Gespräch führen und da wird dann eben geguckt, ist das überhaupt was für mich? Und dann macht man eine Ausbildung, die Theorie und auch Praxis beinhaltet. Ich habe da angefangen in Pirmasens und wie gesagt, im Moment bin ich im Notfallseelsorgesystem Ludwigshafen. Und wir bilden so den Rhein-Pfalz-Kreis ab und natürlich, wenn in Mannheim oder in den umliegenden Systemen Not am Mann ist, zum Beispiel da vor einem Jahr an Rosenmontag in Mannheim, waren wir natürlich auch dabei.
Ihr gehört ja zu den wenigen, die telefonisch erreichbar sind, aber eine Telefonnummer haben. Wie werdet ihr eigentlich verständigt?
Genau, also Notfallseelsorge ist jetzt ein bisschen anders, als wenn ich bei der Feuerwehr oder bei der Polizei anrufe oder im Krankenhaus, vielleicht bei der Notaufnahme. Wir sind also dem Katastrophenschutz zugeordnet und wir sind eigentlich nur für die Einsatzkräfte erreichbar. Wir werden über die Rettungsleitstelle alarmiert. Wir haben da so einen Melder, der dann eben im Notfall losgeht. Und Und in der Regel werden wir auch nur von Einsatzkräften sozusagen angefordert. Also es ist nicht so, dass jetzt jemand da hingeht und sagt, ach, ich könnte mal, mir geht's irgendwie ein bisschen schlecht, ich könnte mir mal eine Notfallseelsorge holen, weil kein Psychologe in der Nähe ist. Das funktioniert also nicht. Wir in der Regel ist es so, dass eben Notarzt, eben Polizei, Sanitäter oder so, dass die eben dann entscheiden, wir brauchen Notfallseelsorge, dann melden die das an die Rettungsleitstelle und die informiert uns dann.
Und wenn ich jetzt einfach an ein Unternehmen denke, du warst sicherlich in all den Jahren auch schon ein Unternehmen zu Notfall einsetzen. Kannst du da einfach mal Stichwort, mir ist keinen Namen nennen, aber was wäre das zum Beispiel?
Also was wir schon hatten, sind zum Beispiel Arbeitsunfälle. Ja, dass Menschen wirklich zu Tode gekommen sind, das ist eigentlich so Arbeitsunfälle, wo jemand zu Tode gekommen ist und wir dann sozusagen alarmiert werden und wir kommen dann auch in das Unternehmen und kümmern uns sozusagen um Kollegen, um Zeugen vor allen Dingen. Also im Grunde ist Notfallseelsorge ja vor allen Dingen für diejenigen da, die für andere Rettungskräfte jetzt mal, sag ich mal, nicht so interessant sind. Also wenn jetzt jemand als Zeuge dabei war oder sehr, sehr guter Kollege ist oder es vielleicht auch irgendwie sonst mitbekommen hat, aber selber kein medizinischer Notfall ist oder sonst etwas, schaut vielleicht der Notarzt einmal kurz drüber, sagt, alles in Ordnung, dem Mann geht's gut oder der Frau. Aber natürlich ist klar, die Bilder kriegt man so schnell nicht wieder aus dem Kopf. Und dann ist es eben sinnvoll, dass dann eben auch Notfallseelsorge kommt, um gerade diese Menschen zu betreuen. Und da kann es zum Beispiel auch mal sein, dass jemand natürlich auch mal sagt, wenn jemand Bescheid weiß und natürlich so einer Einsatzkraft sagen kann, ich glaube, es wäre gut, ich hätte jemanden. Und dann merken die spätestens da an, fordern die uns auch wirklich an. Weil manchmal, das war auch noch so ein Problem, dass am Anfang die Rettungskräfte gedacht haben, was sollen wir mit denen? Ich brauche da jetzt keinen Quacksalber. Und dann gab es natürlich auch ganz viele Kollegen, die im Eifer des Gefechts natürlich da reingekommen sind und gesagt haben, so, jetzt bin ich hier da und jetzt mache ich mal. Und das läuft bei Einsätzen halt ein bisschen anders. Das ist wie überall, dass man natürlich als Notfallseelsorger nicht einfach loslegt, sondern erstmal die Einsatzleitung fragt, wenn es jetzt in einer Firma ist, natürlich auch mal schaut, auch Geschäftsleitung oder sonst wer, dass man sich da auch erstmal vorstellt, dass die auch wissen, wer eigentlich da im Haus ist und was die da eigentlich machen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach da reingeht. Und das hat sich mittlerweile aber geändert. Also zumindest kann ich für den Raum Ludwigshafen, Mannheim, Speyer und so weiter sagen, die Einsatzkräfte wissen mittlerweile, was sie an uns haben. Was natürlich für uns manchmal ein bisschen den Nachteil hat, dass wir relativ häufig angefordert werden. Also die Meldungen, die Einsatzsätze gehen doch relativ hoch. Und das wird also langsam auch für so Ehrenamtliche doch nicht ganz so einfach. Aber wir schaffen das. Wir sind ein größeres Team und das ist schon... Das funktioniert recht gut.
Ja, aber sagt mir mal, welches Volumen habt ihr ungefähr? Wie viel mal werdet ihr im Monat oder im Jahr gerufen?
Also sagen wir mal so, ich hab jetzt gerade zwei Einsatzwochen als Hintergrunddienst. Sie haben das so aufgeteilt. Der A-Dienst geht bei dem Alarm raus, der B-Dienst bleibt im Hintergrund. Denn es ist sozusagen die Einsatzleitung, kann ja passieren. Man geht in so ein Unternehmen und hat dann plötzlich 4, 5 Zeugen, um die man sich kümmern muss. Und das geht ja nicht. Das heißt, wir müssen nachalarmieren. Dafür bin ich dann zuständig. Und ich hatte jetzt zum Beispiel in den 2 Wochen, hatte man jetzt 5 Einsätze. In der Regel kann man sagen, 2 bis 3 Einsätze pro Woche sind mittlerweile normal. In Unternehmen ist es jetzt nicht ganz so häufig. Eher ist es Überbringung einer Todesnachricht, erfolglose Reanimation. Das ist so das Häufigste, was wir haben. Aber natürlich Suizid oder sowas kann dann auch mal vorkommen und das kann natürlich auch in einem Unternehmen auch mal passieren im Extremfall.
Ja. An der Stelle einfach nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, in dem Moment, wo ihr dabei seid und es um die Zeugen geht, dann kann das in diesem Moment auch für diese Zeugen ein Arbeitsunfall sein. Das ist vielen nicht bewusst. Es ist nicht nur der Mitarbeiter, der jetzt da liegt, und der Notarzt kniet sich über ihn drüber, sondern das können ganz genauso die Augen und die Ohren Zeugen sein, die ihr dann hoffentlich in einem separaten Raum begleiten könnt.
Ganz genau.
Also das immer dort mit bedenken.
Ja, ganz genau. Das ist auch wichtig, weil man immer sagt, ach, der hat das halt nur gesehen, hat das gesehen, der kommt schon wieder drüber weg. Hoffen wir ja auch alle, darauf arbeiten wir ja auch hin. Aber man muss schon sehen, dass das zumindest mal aufgearbeitet werden muss. Was viele auch bei uns nicht so ganz wissen, ist, dass wir im Grunde agieren wie Notärzte. Das heißt, wir sind nur für den Notfall zuständig. Dass wenn wir gerufen werden, dann fahren wir eben diesen Einsatz, kümmern uns um die Leute, aber eine Nachbereitung oder sowas ist in der Regel nicht vorgesehen, das würden wir auch gar nicht schaffen. Also in dem Falle haben wir dann Adressen oder sowas, wo wir gerne auch behilflich sind, da weiter zu vermitteln, auch damit die Menschen auch weiterhin Hilfe bekommen.
Mhm. Ja klar, gerade in dem Moment, wo du so ein Ereignis hast, und ich habe letzte Woche mit der entsprechenden Dame bei der Bundesbahn gesprochen, wenn es da eben halt zu einem Notfalleinsatz am Gleis kommt, dann sind ja auch dann die Zugführer sehr, sehr betroffen, und die sagen eben halt auch, wir müssen da so schnell wie möglich reingehen, um diesen Menschen mit zu entlasten. Denn es kann ja dann nachher sonst eine PDBS kommen, sprich derjenige hat, das ist jetzt, sage ich jetzt mit meinen Worten, noch lange im Kopf, wie waren die Bilder, wie waren die Töne, wie waren die Gerüche, ja? Und
ja, genau.
Das braucht ja keiner.
Ja, oder dass eben auch, dass man eben auch sagt, bestimmte Arbeitssituationen dann vielleicht für manche Leute problematisch sind, weil bei dem Kollegen, bei der Arbeitssituation oder bei dem Arbeitsschritt eben der Unfall passiert ist, dass man da plötzlich Probleme hat, da seine Arbeit zu verrichten. Und da ist es ganz wichtig, dass man von Anfang an und ziemlich schnell auch da etwas unternimmt. Und da ist es eben, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, für uns auch ganz wichtig, das ist für Unternehmen im Grunde auch wichtig, wenn wir kommen, brauchen wir einen Raum, der erstmal geschützt ist. Dass wir uns nicht da einfach irgendwo reinsetzen und da rennt Feuerwehr, Polizei oder Sanitäter rennen da rum oder irgendwelche Mitarbeiter hören da mit, sondern es muss wirklich einen vertraulichen Raum geben, wo wir uns zurückziehen können, wo wir in Ruhe auch einmal reden können. Oder das Wichtigste ist ja, dass die Menschen auch erstmal ein bisschen runterkommen und zur Ruhe kommen. Ja. Und das ist nur in einem separaten Bereich möglich. Wir brauchen da keinen Konferenzraum oder sonst etwas. Zwei Stühle reicht da schon fast. Aber wichtig ist, dass wir einen geschützten Raum haben, wo auch der Mitarbeiter dann oder der Zeuge oder sonst wer weiß, alles, was jetzt hier gesprochen wird, bleibt unter uns.
Mhm. Ja, das ist das eine. Und das andere ist einfach auch, wie du eben schon sagtest, du musst die Leute erst mal runterkriegen. Also möglicherweise einfach auch noch mal, jetzt begleiten sie mich beim Atmen, langsam zu atmen, dass du einfach aus dieser Hyperventilierung rauskommst, zum Beispiel, ja, und jetzt, dass da einer an dieser Stelle allein schon zu viel Sauerstoff im Kopf hat, austickt.
Ja, genau.
Was macht ihr denn sonst noch, ja? Manch einer hat ja vielleicht so diesen Gedankengang, naja, jetzt kommt die Kirche von der Notfallseelsorge, jetzt bringen die Bibel mit und so weiter und so fort. Aber so ist es ja auch nicht.
Nee,
wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt ist da ein schwerer Arbeitsunfall, ihr seid jetzt vor Ort. Was passiert in dem Moment? Was macht ihr?
Also um das auch nochmal ganz, ganz klar zu sagen, also wir sind ein christliches Angebot. Es ist auch klar, dass wir von der Kirche kommen. Es gibt auch noch andere Kids von DAK und so weiter, die da ein bisschen anders arbeiten. Aber es ist natürlich ganz logisch, dass wir nicht mit der Bibel in der Hand erstmal kommen. Es geht uns auch überhaupt nicht darum, ob derjenige jetzt Christ ist oder nicht, oder ob das wir gerne hätten, dass er Christ wird. Das interessiert uns in dem Moment überhaupt nicht, sondern es geht wirklich um den Menschen. Natürlich ist es so, dass wir als Notfallseelsorger und als Pfarrer sowieso auch nochmal so eine spirituelle und geistliche Kompetenz mitbringen, die wir aber nur einsetzen, wenn wir den Eindruck haben, dass das für den Betroffenen auch wirklich Sinn macht oder ihm auch wirklich hilft. Also es ist ganz, ganz klar, so werden auch die Leute wirklich bei uns auch geschult, dass es erstmal nur drum geht, die Menschen zu stabilisieren. Also dass wir einfach schauen, wie es gibt ja Leute, die die sitzen einfach da und sagen erstmal gar nichts. Dass wir einfach mal schauen, wie kriegen wir diese Leute dazu, dass sie mal anfangen zu erzählen. Dass es halt einfach auch erstmal rauskommt. Das ist ja mal das Allerwichtigste, dass sie mal erzählen können. Und meistens ist es dann schon oft so, dass Menschen dann merken, es wird ein bisschen leichter, wenn ich es einfach schon einmal erzählt habe. Und dann kann es natürlich ganz unterschiedlich sein, dass wir auch fragen müssen, sollen wir sonst noch jemanden informieren? Wir haben es auch schon gemacht, dass wir auch mit Leuten dann noch kurz nach Hause fahren, dass sie das zum Beispiel auch nicht alleine irgendwo jemandem erzählen müssen, sondern dass wir sagen, wir sind dabei, wir unterstützen dich da und sowas halt. Aber wie gesagt, in der Regel ist es sehr, sehr individuell. Und da legen wir auch großen Wert drauf. Wir kommen also nicht mit vorgefertigten Meinungen oder Antworten oder so. Und wie gesagt, das Spirituelle, das setzen wir im Grunde nur ein, wenn die Leute das entweder gerne hätten oder wenn wir irgendwie den Eindruck haben, dass das so ist. Aber ansonsten spielt das gar keine Rolle. Also es wird auch bei uns immer mehr, dass wir auch mit Menschen zu tun haben, die eben muslimischen Glaubens sind oder so. Da haben wir dann auch eine Fachkraft bei uns, die wir im Notfall da auch noch mit involvieren können. Oftmals ist es dann ja auch manchmal auch eine Sprachbarriere, wenn man in irgendeiner Familie ist. Und da sind wir also relativ gut aufgestellt. Wir haben auch zum Beispiel in unserem System einen Psychologen, der hauptsächlich auch für Kinderpsychologe ist. Und wenn wir zum Beispiel den Eindruck haben, das ist jetzt wirklich etwas, da sollte man Fachmann als Psychologe ran, dann ist das natürlich für uns auch ganz klar, wir können viel, aber das können wir halt nicht. Das haben wir nicht in dem Sinne gelernt. Und dann kommt eben auch ein Fachmann. Das ist auch ganz, ganz wichtig für uns, dass wir nicht meinen als Notfallseelsorger, so, wir kommen jetzt und jetzt können wir da alles. Ja. Und das kriegen wir schon irgendwie wieder gewuppt. Nein. Da ist ganz klar, dass man auch seine eigenen Grenzen kennt.
Ja, und in dem Moment auch sagen muss, das kann ich und das kann ich nicht.
Genau. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht. Wenn man irgendwie den Eindruck hat, dass da was Schlimmeres ist, dass man dann auch wirklich sagt, entweder man zieht noch jemanden dazu oder sagt, ich empfehle dringend, auch Therapie oder sowas zu machen. Und das wird dann auch wenn das dem Klienten, also für ihn okay ist, auch kommuniziert, dann.
Wie ist das? Wir haben ja auch, also ich weiß zum Beispiel von zwei Situationen. Das war in dem Moment ähnlich jetzt wie hier bei uns. Das war ein Zoom-Call mit verschiedenen Beteiligten und einer bekommt einen Impact. Hattest du sowas auch schon mal nach dem Motto, jetzt habe ich die Leute nicht in einem Raum, in einer Firma, sondern der eine ist dort noch am Fernseher oder am Bildschirm und der ist dort noch am Bildschirm. Kann der Notfallseelsorge auch helfen?
Also sagen wir mal so, den Fall hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Also wir hatten es schon einmal, wenn es um Schule oder was ging, mit Amoklauf und so, da hatte man das schon einmal, dass wir da so im Grunde so eine Art Gruppensitzung gemacht haben. Das ist allerdings dann auch etwas, was auch nicht jeder Notfallseelsorger so kann. Und wenn es jetzt ein Einzelgespräch sein soll, ist es natürlich schwierig in einer Zoom-Sitzung, weil die anderen hören ja mit. Da müsste man dann eben sagen, Leute, wichtig, der oder der ist involviert. Also auch da ist es wieder nötig, so einen Raum zu schaffen, der auch geschützt ist. Das ist, wie gesagt, nicht ganz so einfach. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir also die vielfältigsten Einsätze haben. Da ist also auch schon einiges gewesen, wo man sagt, das ist jetzt nicht so klassisch, aber wir sind in der Regel, versuchen wir, den Menschen zu helfen, so gut wir können.
Du sagst, wir sind nur für die Nachsorge zuständig. Wie lange seid ihr eigentlich in dem Moment vor Ort, wenn ihr gerufen werdet?
Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Weil ich sag immer, manche sagen ja, das ist doch wahnsinnig schwer, so Notfallseelsorge zu beginnen. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde es schwer, ihn zu beenden. Das ist eigentlich eher so die Frage, wann gehe ich als Notfallseelsorger? Also so ganz, ganz klassisch sagt man natürlich, wenn man zum Beispiel irgendwo eine Todesnachricht überbringt und die Familie kommt und die Menschen sind nicht alleine und so weiter, dann kann man gehen. Also wir haben Notfallseelsorge-Einsätze, die dauern eine halbe Stunde oder eine Stunde. Wir haben Notfallseelsorge-Einsätze gehabt, die haben 8 Stunden gedauert. Das ist auch schon vorgekommen, dass wir tatsächlich auch dann einen Notfallseelsorger austauschen mussten. Weil es ganz manchmal, oder wir hatten es auch schon, dass man dann eben, wenn jemand einen Schlaganfall hatte, man hat die Frau ins Krankenhaus begleitet, die Angehörige, dann hat man natürlich gewartet, bis die Ärzte, bis irgendwas klar ist, wie geht's jetzt weiter und so. Und das kann manchmal schon dauern. Oder wir haben auch schon bei, wenn jemand jetzt so verstorben ist, dann haben wir auch gewartet, bis der Bestatter kommt und der abgeholt wird. Und das kann manchmal 3, 4, 5 Stunden dauern, weil ja erst der medizinische Dienst noch kommt muss und der kommt ja auch nicht in 10 Minuten und so weiter. Also in der Regel ist das eine Sache, wo wir das abschätzen müssen, wo wir sagen, also wir sagen immer, wenn die Menschen einigermaßen einen stabilen Eindruck machen, wenn sie nicht alleine sind, wenn sie jemanden haben, der auch sagt, ich bin da, dann gehen wir, und da hatte man auch schon ein, zwei Mal gesagt, und das ist auch dann auch schon passiert, dass wir gesagt haben, also wenn es jetzt noch einmal einen Rückfall im Grunde sowas gibt, könnt ihr auch gerne über die Rettungsleitstelle oder über Einsatzkräfte einfach nochmal sagen, hier, da war ein Einsatz, ich gebe euch die Einsatznummer, gebt die weiter, und dann könnt ihr noch einmal uns anrufen. Das ist dann schon möglich, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so, wenn wir den Eindruck haben, dass die Lage einigermaßen stabil ist, dass die Menschen einigermaßen stabil sind, denn es ist ja nicht so, dass es ihnen jetzt gut geht danach, dass sie dann wieder zurückgehen und sagen, ja, das hat mir so toll geholfen, jetzt ist ja alles wunderbar. Das wäre natürlich schön, aber das ist etwas, wovon was wir eigentlich auch nicht erreichen können, auch nicht wollen, ehrlich gesagt, weil es auch nicht gut ist. Das würde dann ja heißen, dass Leute irgendetwas verdrängen, und das ist immer das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, und es ist ja, also ich weiß von einer Situation, gab es einen schweren Arbeitsunfall, da ist ein Mitarbeiter in die Maschine gekommen. Den Rest möchte ich jetzt nicht weiterreden. Und die Führungskraft sagte nachher so, ja, jetzt habt ihr noch 2 Stunden, bis eure Schicht zu Ende ist, jetzt macht mal wieder weiter. Das ist natürlich klar, Entschuldigung, das klappt nicht. Und ich weiß aus gut informierten Kreisen, dass da fast die gesamte Schicht gekündigt hat. Weil sie gesagt hat, Leute, gibt's noch?
Und das ist zum Beispiel auch so etwas, wo wir auch als Notfallseelsorger dann auch mit Firmenleitungen oder sowas, aber auch mit Einsatzkräften reden. Und dann sind wir diejenigen, die sagen, was gut ist. Also das ist so etwas, was für mich am Anfang ein bisschen ungewohnt war, wenn ich mit Polizei eine Todesnachricht überbringe, bin ich derjenige, der dem Polizist sagt, wie wir das machen. Ja, weil wir dann die Fachkraft sind. Und so ist es im Unternehmen ganz genauso, dass wir dann auch, wie das Unternehmen sich dann entscheidet, ist natürlich ihre Sache. Wir können ihnen ja nichts vorschreiben. Wir haben keine Handhabe, wollen wir auch überhaupt nicht. Ja, da sind wir überhaupt nicht kompetent dazu. Aber wir geben dann schon Empfehlungen weiter da. Wir würden ihnen jetzt empfehlen, das so und so zu machen. Und hoffen halt, dass das Unternehmen das dann auch so befolgt, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass es eben, dass die Menschen eben dann auch bald wieder arbeitsfähig sind. Von Kündigung muss man da ja noch gar nicht sprechen, aber dass sie zumindest auch wieder arbeitsfähig sind und sich nicht erstmal wochenlang krank melden, dann höher ist, als wenn da jetzt ein Unternehmen sagt, wir arbeiten aber sofort weiter, dann sind die Leute zumindest erstmal ein paar Wochen krank danach.
Ja.
Und dann fallen sie ganz aus, und dann ist weder dem Unternehmen noch den Mitarbeitern noch irgendjemandem geholfen.
Ja, und da sind wir nochmal bei dem Stichwort PSNVE, nämlich die Einsatzkräfte. Bei mir war es ja Anfang Mitte der 90er, wo ich dann auch von der Polizei gebeten worden bin, weißt du noch, ich hatte eine Kirchengemeinde an der ICE-Strecke mit der Brücke außerhalb. Mehr muss ich jetzt nicht sagen.
Ja.
Und da haben die auch die Polizisten gesagt, wir kennen teilweise die Familien, kommen Sie mal mit. Ja, also nach dem Motto, es ist zwar unser Job vom Gesetz her, wir müssen die Todesnachricht überbringen, aber wir fühlen uns ja unwohl.
Ja, genau. Ja. Und mittlerweile ist es also auch wirklich so, dass die sind also sehr, sehr dankbar auch darum, weil es geht zum einen natürlich darum, dass die Polizei die Todesnachricht überbringen muss, obwohl ich da mittlerweile festgestellt habe, dass sie auch sehr gut psychologisch geschult sind. Ja. Das kriegen die auch relativ gut hin, muss ich also wirklich sagen. Und das Problem ist auch weniger, dass sie jetzt mit der Reaktion nicht klarkommen. Das Problem ist, die müssen wieder gehen. die können keine 3 oder 4 Stunden da bleiben. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Das heißt, sie sagen, ihr Sohn ist leider verunglückt. Auf Wiedersehen. Und das geht nicht. Da kann man die Leute nicht einfach allein lassen. Und da sind sie halt dankbar, dass wir sagen, geht ihr ruhig, wir bleiben da. Und umgekehrt ist es so, was wir jetzt, die Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht, und da, das ist jetzt auch eine ganz klare Regel für uns. Wir überbringen grundsätzlich keine Todesnachricht ohne Polizei. Und zwar nicht, weil wir jetzt irgendwie Angst vor Reaktionen hätten oder sowas, sondern weil natürlich die allererste Frage ist, was denn passiert? Was ist passiert? Und wir kriegen im Grunde nur rudimentäre Informationen über die Rettungsleitstelle. Wir wissen eigentlich nichts. Und selbst wenn ich es wüsste, da gab es schon Probleme, wo dann eben ein Notfallseelsorger das so guten Wissens, seines Wissens nach gesagt hat, und es war am Schluss falsch. Also zum Beispiel, wenn einer sich um den Baum gewickelt hat, war das jetzt nass oder war er zu schnell? Ist er selber schuld oder war es ein Unfall, wo er gar nichts für konnte? Das muss die Polizei klären. Und das ist auch für Unternehmer und für Vorgesetzte und Leitung und Führungskräfte ganz, ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel sagt, ist im Unternehmen jemand verstorben, wir müssen den Angehörigen Bescheid geben. Ja, also es ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass auch wenn Führungskräfte dann sozusagen den Angehörigen auch signalisieren, es tut uns leid und so weiter, wir nehmen Anteil, aber niemals den Erstkontakt. Und wenn sie es doch mal machen, dann immer, da muss jemand Offizielles dabei sein von der Polizei, der den Unfallhergang schildert, und dann ist alles gut. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was wir auch dann anbieten können, dass wir sagen, wir sind natürlich, dafür sind wir auch da, dann den Angehörigen Bescheid zu sagen, dass der Ehemann, der Sohn oder wer auch immer, die Ehefrau verstorben ist. Das ist dann auch mit unsere Aufgabe. Da kann gern jemand von der Führungskraft auch mitkommen und so weiter. Aber wichtig ist, gerade bei dem dann später nicht, also wenn die Bescheid wissen, dann ist alles okay. Dann kann man seinen Besuch machen, oder wenn man das gerne möchte. Aber da ist es ganz wichtig, dass die Polizei sagt, also den Unfallhergang, Tathergang, egal was es war, das ist Sache der Polizei.
Ja, aber da hast du nochmal was ganz Wichtiges gesagt. In dem Moment, wo ein Mitarbeiter im Unternehmen stirbt, und dann nachher, wir sagen ja ganz klar, für so einen Fall, da sollte möglichst die Geschäftsleitung, aber jemand, ich sag mal, mit ein paar Pommes auf der Schulter in die Familie gehen. Geht ihr da mit? Oder wie würde das dann laufen? Das eine ist ja, das ist jetzt gerade die erste Information. Da kommt ihr möglicherweise mit der Polizei in den Firmenchef. Wahrscheinlich eher nicht, sondern dann ist der Firmenchef, der sagt, heute Morgen um 6 Uhr war das, heute Abend um 6 Uhr habe ich mich bei der Familie angesagt, könnt ihr nicht dazu leiten? Ich weiß nicht, wie ist es da bei euch?
Also sowas wäre schon einmal möglich. Ja, das muss man dann sozusagen abstimmen mit der Notfallseelsorgekraft. Also hatten wir schon öfters auch mal, dass wir sozusagen dann so Art Folgeeinsätze nochmal hatten. Also das ist schon etwas, was wir auch anbieten können, dass wir sagen, wir können dann gerne auch nochmal mitkommen, wenn das so gewünscht ist. Also das ist möglich.
Ja. Nee, also in dem Moment, wo du ja als Führungskraft da in die Familie gehen sollst, die meisten haben ja dann selbst erstmal einen halben Herzinfarkt. Genau. Weil sie einfach nicht wissen, was kommt da auf mich zu, was soll ich sagen und so weiter und so fort. Und das seid ihr einfach auch nochmal ansprechbar. Wie müsste ich das in dem Moment jetzt eigentlich machen? Jetzt bin ich Firmenchef, würde ich jetzt doch morgen Abend nochmal in die Familie gehen. Wie erreiche ich euch da? Oder rufe ich da jetzt in der nächsten Polizeistation an, dass mich da der NFS zurückruft?
Also in so einem Fall würde ich empfehlen, bei der Rettungsleitstelle anzurufen und das kurz schildern, den Einsatz schildern. Die wissen das ja. Die wissen, also solche Sachen, das wissen die noch. Auch wenn man jetzt keine Einsatznummer hat oder sowas, und dann ist es so in der Regel, dass die Rettungsleitstelle dann einfach die Notfallseelsorge alarmiert. Und in der Regel ist es ja so, dass wir haben wochenweise Dienst. Das heißt, wenn wir jetzt dienstags einen Einsatz hatten und mittwochs käme es die Anfrage, reicht das den Notfallseelsorger, der am Dienstag auch da war? Der weiß Bescheid und dann kann man alles weiter an. weiteren klären.
Ja.
Was für uns als Notfallseelsorger auch ganz wichtig ist, wenn wir zum Beispiel so in eine Firma kommen und so weiter, dass natürlich die Einsatzkräfte uns sagen, erstmal kurz briefen, was ist los und so weiter, aber dass auch die Firma selber nochmal sagen kann, wer ist eigentlich nun wirklich involviert, dass die auch nochmal schauen, wir kommen und wissen ja gar nicht, wir kennen die Firma in der Regel nicht, wir kennen die Strukturen nicht. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass eine Führungskraft, befreundet war mit irgendjemandem, dass man sehr gute Kollegenschaft hatte, dass sie vielleicht selber auch gerade irgendwie was Schweres erfahren haben und da ist wieder hochkommen. Ja, das sind alles solche Sachen, wo man normalerweise sagt, jo komm, hab dich nicht, früher hätte man so gesagt, hab dich nicht so, das geht schon wieder, Augen zu, die Zeit halt alle Wunden und solche
dummen Sprüche.
Ja, und da ist es für uns vor allen Dingen auch wichtig, dass da auch wirklich, dass wir auch in der, wenn es jetzt eine etwas größere Firma ist, auch einen Ansprechpartner haben, der auch jetzt mal sagt, okay, ich schaue jetzt auch mal, vielleicht ich frage auch mal im Betrieb rum, wo könnte denn vielleicht noch Bedarf sein? Natürlich können wir nachalarmieren, aber es ist auch blöd, wenn da plötzlich da 10 Notfallseelsorger rumrennen und jeder denkt, was wollen die eigentlich hier? Läuft doch eigentlich, ja. Ist zwar schlimm, aber ich komme klar. Das haben wir auch schon öfters gehabt, dass auch sehr nahe Angehörige recht gefasst sind und erst einmal mit klarkommen, weil es ja manchmal auch so ist, wenn der Schock dann erstmal weg ist, so ein, zwei Tage später, dann kommt das erst. Dann ist halt im Grund jemand anderes dafür zuständig.
Aber es kann ja auch sein, dass ihr in große Firmen gerufen werdet. Wie sagst du, die Firma in Ludwigshafen mit den 4 Buchstaben, ich bin jetzt keine Schleichwerbung. Die haben ja auch ihre eigene, ich sag mal, Notfallseelsorge. Und dort werden wir auch dorthin gerufen.
Genau, dass wir zum Beispiel mit denen sehr gut zusammenarbeiten. Also, die haben ja ihr eigenes Notfallseelsorgesystem, kann man sagen. Haben erstmal ihre eigenen Kit, nenne ich das jetzt mal. Aber es ist ja so, wir hatten zum Beispiel, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, hat schon eine große Explosion am Terminal von dieser Firma gegeben, wo auch dann Werksfeuerwehrleute verstorben sind. Das war eine ganz, ganz fiese und gemeine Geschichte. Dieser Unfall selber, waren wir eigentlich gar nicht so involviert, aber wir wurden dann trotzdem gerufen und wir waren dann sozusagen daran denkt man überhaupt nicht, dass zum Beispiel dann die Werkstore geschlossen waren. Und man glaubt ja gar nicht, wie viele Laster pro Tag dieses Unternehmen ansteuern. Und die standen dann plötzlich auf der Straße, wussten nicht mehr was, die mussten ja betreut werden. Da waren einige, die dann gesagt haben, ruf meinen Chef an, erklär dem mal, dass ich hier nicht spinne. Ja, dass ich sage, tut mir leid, ich komme erst in 2 Tagen wieder, hier geht gar nichts mehr. Und solche Sachen. Und da waren wir dann zum Beispiel auch involviert und haben dann auch mit der Werksleitung natürlich da ganz eng zusammengearbeitet, dass wir gesagt haben, ihr macht euers drin, falls ihr noch Hilfe braucht, wir sind da. Wir waren dann bei der Feuerwehr sozusagen, bei der Einsatzzentrale der Feuerwehr waren wir dann da sozusagen, also standen wir sozusagen Gewehr bei Fuß und haben uns dann eben auch manchmal und oft um das Drumherum gekümmert, eben weil, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wir sind oft für die Leute da, an die keiner denkt in so einem Einsatz, die aber dann trotzdem involviert sind, wie zum Beispiel jetzt LKW-Fahrer, ja, die da plötzlich auf der Straße stranden und gar nicht wissen, was Sache ist, die nichts zu essen, nichts zu trinken haben und sonst etwas. Und da sind wir also zuständig.
Ich sag dir mal ganz herzlichen.
Ja.
Ich sag dir mal ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja.
Für deinen Einsatz und für den Einsatz aller Kolleginnen und Kollegen in der Notfallseelsorge. Ihr macht einen ganz, ganz großen Job. Und ich hoffe, dass der Piepser ausbleibt. Aber
ja, das hoffen wir alle nicht. Doch, und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde es auch schön und wichtig, dass wir so sagen, dass wir uns da auch nochmal bekannt machen und eben so 1-2 Sachen auch klären, die dann im Notfall durchaus hilfreich sind.
Genau. Und immer wer Fragen hat, der schreibt an podcast@trauermanager.de. Ich leite die Fragen weiter. Und dann gerne bis zur nächsten Sendung.
Alles Gute.
Tschüss. Tschüss.
Yes. Ja, super.
M. Es macht Bäm und die Trauer steht mächtig in deiner Arbeitszimmertür. Bist du vorbereitet und hast einen entsprechenden Handlungsleitfaden für dein Unternehmen? Am besten schriftlich festgelegt, der jetzt auch noch funktioniert? Noch ist Zeit. Abonniere unseren Newsletter auf trauermanager.de. Werde jetzt aktiv.